Herzlich willkommen bei Echtgeld TV, produziert mit Unterstützung unseres Depotpartners Scalable.
Heute bei Echtgeld TV das große Faktor-Update. Wir schauen gemeinsam auf die von MSCI berechneten und dann eben auch Investmentgesellschaften für ETFs zugänglich gemachte Faktorstrategien, erklären sie, gucken auf die Änderungen und vor allen Dingen auf langfristige Performances. Dazu ein neuer Ansatz, den wir so noch nicht hatten, auch bestimmte Strategien einfach mal zu mixen, was dabei für Ergebnisse herauskommen. Und deswegen solltet ihr, wenn ihr uns als Podcast hört, gar nicht lange warten und euch gleich die Unterlagen runterladen, denn die sind dieses Mal umfangreich und könnten auch die Podcast-Lektüre ein bisschen angenehmer und verständlicher machen, weil wir werden relativ viel über Zahlen reden. Und wenn wir über Zahlen reden, dann müssen wir natürlich am Anfang zunächst mal auch den Risikohinweis hören. Bitte.
Ein kurzer Risikohinweis. Bitte beachtet, dass wir keine Anlageberatung erbringen und auch keinerlei Aufforderung zum Kauf oder Verkauf von Wertpapieren geben. Wir unterhalten uns über Geldanlage und mögliche Investments und ihr macht daraus bitte, was ihr für richtig haltet. Denn jede Entscheidung, die ihr trefft, ist allein euer Risiko und wir übernehmen für die Inhalte und die Unterlagen in der Sendung und auf der Website keinerlei Haftung. Zum Nachlesen gibt's diesen Disclaimer auf www.echtgeld.tv/disclaimer.
Danke. Dafür. So, Christian, das wird jetzt eine ganz schöne Schlacht im Grunde von verschiedenen Strategien. Großes Faktor-Update haben wir es genannt und wir gehen im Grunde mal einfach so rein, dass wir uns zunächst mal angucken, was Jibbit da eigentlich überhaupt, was MSCI sowohl für die Weltindizes als quasi Subgruppen als auch für den MSCI Europe als Subgruppen so anbietet. Und da haben wir ja schon mal einfach in der Auflistung jeweils 6 verschiedene strategische Ansätze, die hier auch gleich mit einer Dividendenrendite, mit einem historischen KGV und auch mit einem erwarteten KGV versehen sind, damit wir gleich zum Start einen Überblick haben, wobei man auch vorwegnehmen kann, wir werden heute nicht alles von dem, was man jetzt sieht oder sich in den Unterlagen anguckt, besprechen können.
Tja, zunächst sollten wir uns nochmal vergewissern, was sind eigentlich Faktoren? Es sind nicht primär Outperformance-Strategien, die also darauf abzielen, eine Überrendite zum Markt zu erwirtschaften, sondern Faktoren sind Renditetreiber. Es sind Ansätze, wie sich Bewegungen und Renditen von Aktien erklären lassen. Und Faktoren gibt es eine ganze Reihe. Diejenigen, die wir hier ausgewählt haben und die dann auch als ETF innerhalb des MSCI-Universums handelbar sind. Das sind Faktoren, die vielfach auch wissenschaftlich validiert sind und nicht jedes Backtesting ergibt gleich einen neuen Faktor, sondern wir haben hier bei einigen Faktoren wirklich auch Nobelpreis gekröntes Wissen mit dabei, wenn wir an French Pharma und die umfangreiche Datenbank zu Faktoren im Verlaufe vieler Jahrzehnte mal erinnern. Insofern, das ist also bewusst schon mal eingedampft und am Ende bleiben trotzdem 6 übrig, die sich hier in 3 Kategorien einteilen lassen. Zunächst die, ich will es mal nennen, Primärfaktoren Momentum, Quality und Value. Das sind Faktoren, die darauf basieren, dass Aktien bestimmte Kriterien, bestimmte Eigenschaften erfüllen müssen, bestimmte Merkmale aufweisen. Minimum Volatility ist davon abzugrenzen, denn hier geht es nicht um die Auswahl einzelner Aktien, weil Aktie A bei dem Kriterium besser ist als Aktie B, sondern es geht um eine Portfoliosimulation, die den Markowitz-Effekt nutzt, dass man Aktien verschiedener Risikostrukturen mit möglichst geringen Korrelationen zusammenpackt, um dann ein möglichst risikoarmes Portfolio daraus zu basteln und dann darunter jeweils noch die beiden Size-Elemente, wo es um wenig Größe an der Börse geht, also kleinere Unternehmen, Midcaps und Smallcaps, die auch einen nachweislich wissenschaftlich validierten Erklärungsansatz für Aktienmarktrenditen bieten. Da sind wir beim Stichwort Liquiditätsprämie. Das allerdings machen wir heute nicht. Nebenwerte, Midcaps, Smallcaps, das ist genügend Stoff für eine eigene Sendung. Wir schauen heute vor allem auf die Primärfaktoren und das nicht ohne Grund, denn MSCI schichtet immer Ende Mai und Ende November in diesen Faktorindizes um und wir gucken mal ein bisschen unter die Motorhaube, was hat sich bei diesen Umschichtungen getan und wie hat sich dadurch auch vielleicht der Investment-Hintergrund eures Faktor-ETFs verändert. Sprich, welche Aktien habt ihr implizit neu im Portfolio und welche sind draußen, wenn ihr Faktor-ETFs habt.
Und das ganz Wichtige dabei ist und was man auf jeden Fall aus dieser Sendung und aus diesem Podcast mitnehmen kann, dass es eben auch beim Indexinvestment elementar wichtig ist, regelmäßig zu gucken, ist diese Strategie noch das, was man da haben will, mit der man sich auch wohlfühlt, die auch an einem Markt funktioniert, um dann gegebenenfalls auch reagieren zu können. Also dieses ganze Thema Buy, Hold, Check and Change haben wir hier eben auch. Und mir fällt es immer wieder auf, wenn ich an meine Studienzeit Ende der 90er denke, wo ich eben auch schon mit diesem Buch von James O'Shaughnessy mich ja dann beschäftigt habe und dann eben diese Outperformances von ganz bestimmten Assetklassen gesehen habe, sei es Value, sei es aber auch, und das haben wir dann quasi als Cliffhanger für die Size-Folge, wo wir die beiden Ansätze besprechen, wo eben da deutliche Outperformances bis Ende der 90er Jahre generiert wurden. Und nun ist es ja so, wir sind nicht mehr so ganz Ende der 90er, sondern wir sind Mitte der 20er Jahre, also eine ganze Generation, eine Investmentgeneration weiter. Und da muss man natürlich auch auf diese Zeit gucken. Und genau diese Generation gucken wir uns an. Und genau diese Generation seit 99, die seht ihr jetzt hier. Denn seitdem liegen Daten vor, sowohl für den MSCI World als auch dann für die Faktorindizes Momentum, Quality und Value. Und da sieht es zunächst mal einfach so aus, dass man beim Blick ans Ende einfach sagen kann, naja, Value und Momentum sind ja die gewesen, die in den letzten 25 Jahren richtig gut funktioniert haben. Quality hat zumindest in der Gesamtbilanz halb so gut funktioniert. Und halb so gut heißt an der Stelle, dass wir hier eben eine Outperformance sehen von Value und Momentum, die sich schon einigermaßen gewaschen hat. Denn das Index Investment in den MSCI World wäre hier in der Net Total Return Variante so ausgegangen, dass man das Kapital verfünffacht hätte. Und was im ersten Moment natürlich total schön klingt, wird so ein bisschen dadurch reduziert, dass der Blick in die erste Dekade eines möglichen Investments eben deutlich macht, die Zeit hätte man sich vielleicht auch sparen können oder anders formuliert, in der Zeit hätte man besser sparen sollen. Denn in dem Moment habt ihr natürlich einen richtig schönen niedrigen Durchschnittskurs aufgebaut, der sich dann in den 10er und auch Anfangs der 20er Jahre nochmal sensationell materialisiert hatte. Aber Christian, wir haben hier eine Verfünffachung beim MSCI World, wir haben eine knappe Versiebenfachung bei Quality und wir haben dann eben obendrauf nochmal eine Veracht- und Verneunfachung von Value und Momentum. Also eigentlich auf den ersten Blick eine extrem klare Reihenfolge.
Alles super und es ist eine riesige Outperformance. Den MSCI World können wir wegschmeißen. Wir brauchen nur noch Faktorindizes und Faktor-ETFs. Das war's, wir können die Sendung beenden. Naja, wir wären nicht Echtgeld-TV, wenn wir es uns so einfach machen. Ihr kennt das. Wann immer so Linien gegeneinander laufen, sagen wir, guckt nicht nur auf das Ende, sondern schaut auch auf die Zyklik während dieser insbesondere langen Zeiträume. Und diejenigen, die es vor sich haben, die können schon erkennen, da bei Value, da hatten wir mal einen gigantischen Ausschlag nach oben. 2007 waren Value-Aktien weit, weit, weit enteilt. Aber sie sind dann auch entsprechend stark zurückgekommen. Und das nährt dann schon mal den Verdacht. Ganz so einfach ist es nicht. Und insbesondere, wenn man bedenkt, was ich eben sagte, Faktoren sind weder additiv noch linear. Folglich, wann immer ihr solche Grafiken seht, verlangt nach der relativen Performance. Und die haben wir euch natürlich schon mitgebracht. Also, wie ist denn der Abstand zwischen den Faktoren und dem MSCI World im Zeitverlauf so in der Entwicklung gewesen? Und da sehen wir nun in der Tat, Value hatte eine großartige Zeit bis 2007, bis 2008, dann eine Outperformance, die komplett weggebrezelt ist. Es hat sich jetzt ein bisschen stabilisiert, aber die große Value-Zeit waren die Jahre 99 bis 2007. Danach kam nicht mehr viel, die relative Performance-Linie fällt, das heißt Underperformance. Umgekehrt stellen wir fest, bei den Qualitätsaktien eine langsame, sukzessive Aufwärtsbewegung der relativen Performance, also ein recht kontinuierlich herausgearbeiteter Vorsprung zum Markt. Wie sich der erklären lässt, darauf gehen wir gleich natürlich ein. Und bei Momentum richtig was los, ordentliche Spitzen, aber immer wieder auch entsprechende Schwächephasen. Und allein die Betrachtung dieser relativen Performance legt nahe, es macht sich Sinn, die Faktoren separat anzuschauen und dann vielleicht am Ende auch eine Entscheidung zu treffen, diese Faktoren miteinander zu kombinieren, damit der eine helfen kann, wenn ein anderer Faktor mal schwächelt. Und schwächeln, naja, das ist etwas, was wir auch mit Blick auf die ETFs nicht vergessen sollten, denn die Faktorindizes existieren zwar seit 1999 bei MSCI, aber entscheidend ist ja, was passiert in freier Wildbahn, sprich, was passiert, wenn die Faktoren tatsächlich handelbar werden? Und das war erst über ETFs in Deutschland nach UCITS Ende 2014, Anfang 2015 der Fall. Insofern schauen wir auch auf diese mittlerweile fast 10 Jahre. Tja, und da sieht das Bild, wie man aus der relativen Performance fast schon hätte entnehmen können, dann nicht mehr so rosig aus. Value dramatisch hinter dem MSCI World zurückgeblieben, nicht einmal verdoppelt, während sich der MSCI World verzweieinhalbfacht hat. Quality und Momentum in Summe seit 2015 besser als der MSCI World, aber diese grandiosen Bewegungen, die wir seit Anfang 99 gesehen haben, sehen wir auf der Outperform-Seite hier nicht.
Ja, dennoch, also wir gucken ja immer auf verschiedene Ebenen. Ich habe jetzt nochmal die analysierten Zahlen mir angeschaut für diese 25 Jahre. Da sind wir beim MSCI World eben zumindest bei 6,5% und gehen dann bei Quality schon in den Bereich von 8 und sind dann bei Value bei 8,5, ein bisschen drüber und kommen dann bei Momentum bei 9% an. Ja, und die Bilanz sieht hier in diesen letzten 10 Jahren, in dem Jahrzehnt, wo Tech eben auch in der Tat sehr, sehr gut gelaufen ist, eben so aus, wie es aussieht. Und Christian, das ist, glaube ich, auch mal der Moment, dann wo wir einfach mal sagen, wir gucken uns mal wieder genauer an, wie es eigentlich im Moment im MSCI World Momentum ETF so anschaut, wo ja auch ein ganz spannender Moment dazu gekommen ist. Denn Ende Mai und Ende November geht immer die große Rebalancing-Sause los, sodass wir Anfang Juni dann eben in der Lage sind, hier eine relativ spektakuläre Aufbereitung zu haben, die Christian auf Basis eines relativ umfangreichen Datensetups, was er sich aufgebaut hat, dann dankenswerterweise erstellt. Dann bleibt er.
Wo ich auch eines dazu sagen muss, wir referenzieren hier auf die Daten von iShares, nicht weil wir iShares jetzt über Gebühr lieben würden im Vergleich zu anderen ETF-Emittenten, sondern weil iShares tatsächlich diese täglichen Sheets nicht nur einmal publiziert, sondern auch über eine Archivfunktion zur Verfügung stellt, so dass wir diese Umschichtungen da nachvollziehen können. Wir können also schauen, wie sah der ETF vor dem Rebalancing aus und wie sah der ETF nach dem Rebalancing aus, sodass man zumindest die großen Bewegungen bei den wichtigen Aktien, die unter den Top 10, Top 20 enthalten sind, nachvollziehen kann.
Und das heißt dann natürlich, dass auch Angleichungen vorgenommen werden. Also nur, weil zum Beispiel eine Nvidia jetzt von 9% auf 6,1% heruntergestuft wurde, ist da trotzdem eine ganze Menge drin. Denn die ursprüngliche Gewichtung, die am Ende vor diesem Rebalancing 9% betragen hat, die stammt ja von vor einem halben Jahr. Und in dieser Zeit ist eine Nvidia ja durchaus mit einer brauchbaren Performance gelaufen und hat sich in dieser Zeit dann eben auf die 9% erhöht, wird aber auf Basis der Gewichtungssystematik, die hier angelegt wird, eben so reingenommen. Was bei diesem Momentum ETF eben das entscheidende Kriterium ist, ist die 6 und die 12 Monats nicht Performance, sondern Wertentwicklung. Und da gehen dann eben auch Dividenden mit ein. Die werden nicht irgendwie vergessen, sondern die werden quasi zu einer Art Performance-Chart dann erstellt. Und dann wird geguckt, was hat sich da eigentlich auf 6 und 12 Monats-Ebene am besten entwickelt. Und dann gibt's.
Und das Ganze ist auch noch risikoadjustiert, um die Volatilität 3 Jahre. Das kann auch nochmal einen zusätzlichen Effekt bringen. Es ist also nicht nur ganz einfach so, dass man sagt, welche Aktien sind in den letzten 6 Monaten am besten gelaufen, sondern wir haben 6 und 12 Monate das Ganze risk-adjusted. Macht es logischerweise dann auch wieder ein bisschen komplexer. Leider kriegt man auch nicht diese Datensätze, diese Rankings einfach so von MSCI jetzt zum Download, sondern da ist der Indexanbieter sehr, sehr zurückhaltend. Aber kann man sich auch vorstellen, irgendwoher müssen halt diese Abos kommen, die ja mit der Grund dafür sind, warum die MSCI-Aktie, die auch börsennotiert ist, doch in recht ambitionierten Höhen bewertet wird, entsprechend ihrem Wachstum.
Ja, und was ihr eben auch sehen könnt, ist, dass 124 Aktien rausgenommen wurden aus dem Index, 127 wurden neu aufgenommen. Ihr seht auch die Gewichtung, wir haben also 22% war das Gewicht der Aktien, die rausgenommen wurden. Jetzt, nach diesem ganzen Rebalancing, sind 27,3% in den neuen Titeln drin. Und insgesamt, wenn man sich einfach mal anguckt, dass hier eben 124 von 346 Aktien aus dem Index rausgeschmissen, also oder den Index verlassen haben, rausgeschmissen, ein bisschen hart, den Index verlassen haben, reden wir eben mal darüber, dass über ein Drittel des gesamten Index, nämlich knappe 36%, hier getauscht wurden. Also
von den Zahlen her,
von der Anzahl der Unternehmen.
Von der Anzahl her, wenn wir den Umschlag ansonsten sehen, das sind ja auch dann Kursveränderungen immer zu berücksichtigen. Also nehmen wir es mal über einen Daumen, weil wir ja diese Rebalancing-Periode von einer Woche hier auch vergleichen, ungefähr ein Umschlag von 1/4. Und das ist für einen ETF zu einem einzigen Stichtag sehr viel. Mehr werden wir bei keinem anderen ETF hier sehen. Der Momentum ETF ist der aktivste, der mit traditionell den höchsten Umschichtungen einhergeht und der eben, weil es außer dem Momentum keinerlei weiteren Restriktionen gibt, auch die geringste Überlappung hat mit dem MSCI World. Insofern auch am ehesten dann in der Lage sein kann, ein, ich nenne es mal, Eigenleben zu entfalten und sich sowohl positiv als auch negativ vom MSCI abzuheben. Also wir haben es hier definitiv nicht mit dem zu tun, was man bei vielen aktiven Fonds sieht, nämlich Indexschmusen. Das ist hier nicht.
Das ist sowohl beim Momentum nicht der Fall, als auch beim Value, da werden wir ja auch noch drauf kommen, da wird auch nicht besonders mit dem MSCI World geschmust. Wir haben hier vor allen Dingen aber auch einen Rückgang des IT-Sektors von 8 Prozentpunkten in der Gewichtung. Also unmittelbar davor waren es 33%. Klar, Performance getrieben. Nvidia hat einen relativ kräftigen Anteil daran gehabt, denn die sind ja 3% zurückgestuft worden. Eine Microsoft hat dann gleich mal einen kompletten Abgang gemacht und ist aus dem Index verschwunden fürs nächste Halbjahr. Und Adobe lag auch bei 1,4%, sodass wir Nvidia 3%, Microsoft 4,5%, 7,5% und Adobe eben mit 1,4% schon mal bei 9% sind, aber dann sind ja auch Unternehmen dazugekommen und somit ist dann in einer Nettobetrachtung quasi ein um 8 Prozentpunkte reduzierter Anteil der Sektoren zu verzeichnen und Sektoren und auch dieses Thema Magnificent Seven, Christian, haben wir auch nochmal in einer separaten Aufbereitung, wie sich das Ganze so entwickelt hat, um auch da deutlich zu machen, wie aktiv dieser Index im Grunde genommen ist. Denn da ist der IT-Sektor mal besonders stark, auch mal besonders schwach, wenn ihr beispielsweise auf den Dezember 2022 guckt, als keine der Magnificent Seven Aktien überhaupt im MSCI World Momentum ETF enthalten war und als auch der IT-Anteil bei gerade mal kümmerlichen 4,6% lag, dafür aber Gesundheit und Energie zusammengenommen über 50% hatten, was jetzt eben wieder unter 10% ist. Also man erkennt eine wahnsinnige Dynamik in dem Gesamtindex und man erkennt natürlich auch die Stimmungsveränderungen an den Kapitalmärkten.
Ja, die Stimmungsveränderung, auf die der Index reagiert, klar ist aber, wenn du Momentum 6 und 12 Monate betrachtest, dann hast du immer eine Zeitverzögerung mit dabei. Und bis sich dann wirklich an diese Tech-Korrektur, will ich es mal nennen, der Abverkauf von Tech-Aktien, als die Zinsen stiegen 2022, als Russland die Ukraine überfallen hat, das fiel ja auch dann alles zusammen. Bis sich das manifestierte, waren wir halt schon beim mitteljährlichen Rebalancing, also im Juni 2022. Infolgedessen hat Momentum in diesem ersten Halbjahr den Abschwung noch voll mitgenommen bei den Tech-Werten. Deswegen damals auch eine deutlich schwächere Performance als jetzt beim breiter diversifizierten MSCI World. Und man ist dann auch, als der Tech-Abverkauf beendet war, 2023 ging es ja schon wieder deutlich nach oben, erst mit Verzögerung wieder reingegangen. Das heißt also, von der schönen Aufwärtskorrektur Anfang 2023 hatte man nichts, denn man ist wirklich blank ohne einen einzigen Max-7-Wert in das Jahr 2023 gegangen. Das erklärt dann, warum der eine oder andere, der sein Momentum-ETF im Portfolio hat, in diesen Jahren vielleicht, ne, so 12 Monate nicht so ganz glücklich war. Aber das ist das typische Thema bei Momentum. Die Grundsatzfrage, wie kurzfristig sollen denn die Trends sein, die man damit abgreifen will? MSCI hat hier 6 und 12 Monate in der Definition genommen, also kapriziert sich auf eher übergeordnete Trends. Das war in der Rückschau insgesamt sehr erfolgreich, insbesondere weil wir halt diesen sehr langen Tech-Trend auch in den 10er-Jahren schon hatten, weil jetzt dieser Trend sich fortgesetzt hat. Aber die kurzfristigen Trends, die kann man damit nicht spielen. Man könnte natürlich dann auch einen 3 und 6 Monate Momentum-Ansatz verfolgen. Der wäre dann etwa im Jahr 2022, 2023 näher dran gewesen an dieser quasi V-förmigen Erholung, hätte dafür aber auch in der Zeit davor schon das eine oder andere Mal sicher ausgelöst und Tech reduziert, wo es nicht notwendig gewesen wäre. Das muss einem immer klar sein, ne? Phasenlänge ist ein ganz wichtiges Kriterium und da ist jede Momentum-Strategie immer ein Kompromiss, wenn sie so schematisch indexbasiert daherkommt.
Ja. Und ansonsten haben wir jetzt hier eben in der aktuellen Gewichtung, das, was ihr jetzt unter 2024.06 seht, ist eben die aktuelle Gewichtung nach dieser Reallokation. Ist eben so, dass die Top 3 Aktien im ETF jetzt eine Nvidia sind mit 6,1% Gewichtung, eine Amazon mit 4,9% und eine Alphabet mit auch 4,9%. Und wenn ihr die eben nicht gesehen habt in der Aufstellung, dann liegt das wieder mal daran, dass Alphabet ja den Weg genommen hat, dass es A, B und C Aktien gibt. Und die B Aktien, die sehen wir alle nicht. Die sind in sehr ausgewählten wenigen Händen. Ich glaube, insgesamt sind es 4 Hände, wenn ich das richtig weiß.
Nämlich das sind die Gründer. Das sorgt aber immer noch dafür, dass die mit dem 10-fachen Stimmrecht alles durchwinken können, was sie wollen. Beispielsweise auch dieses exzessive Vergütungspaket für den neuen CEO, was ja letztes Jahr trotz großer Kritik von institutionellen Investoren dann durchgegangen ist.
Und 2,6 liegen eben in den A-Aktien, 2,3% liegen in den C-Aktien. B kriegen wir nicht, da müssen wir stark sein. Aber zumindest ist Alphabet mit 4,9% die im Moment drittstärkste Aktie in diesem Portfolio. Und ist dann eben noch vor einer Eli Lilly, vor einer Meta, vor einer Broadcom und den ganzen anderen Werten, die da so kommen.
Und man muss ganz klar festhalten, Momentum läuft dann, wenn Tech läuft, weil Tech, das schließt dann auch Kommunikation ein, wo ja Meta und Alphabet drunter sortiert sind. Das schließt dann auch einen Teil von zyklischem Konsum ein. Da ist ja Amazon dabei, weil diese Sektoren einfach oder diese Branchen einfach die nachhaltigen Trends in den letzten Jahren geliefert haben. Wenn Tech nicht läuft, haben wir halt keinen Ersatztrend in Anführungszeichen gesehen. Energie hat mal eine gewisse Blüte erlebt, aber das war zu kurz, um das hier mit Momentum abzufangen. Interessant ist, wo das hingegangen ist, was aus Momentum Technologie rausgegangen ist. Das ist nämlich in Industrie- und Finanzwerte gegangen, die jetzt ein etwas höheres Gewicht haben. Beispielsweise JP Morgan ist neu dabei und ansonsten auf der Industrie Sparte kein Schwergewicht, aber viele kleine Werte, die dafür sorgen, dass wir 7% mehr Industrie haben.
Zeit für eine kurze Werbeunterbrechung. Heute präsentieren wir dir etwas, das ich selber mal als eigene Unternehmensidee hatte. Aber man kann ja nicht alles selber machen. Mit Wechselpilot kannst du sehr einfach, schnell und jedes Jahr wieder Geld, Zeit und Nerven sparen. Zum Beispiel, wenn du der Meinung bist, mein Strompreis ist zu hoch. Jedes Jahr übernimmt Wechselpilot für dich den Vergleich, den Wechsel und die Kommunikation in den besten Stromtarif. Besonders im Sommer sind die Tarife unschlagbar günstig. Wechselpilot zeigt dir auf wechselpilot.com/echtgeldtv 3 Top-Tarife inklusive der Wechselpilot-Empfehlung. Du wählst dann dein bevorzugtes Angebot aus und erhältst mit dem Code echtgeld20 zusätzlich 20 Euro Cashback. Um den Rest kümmert sich Wechselpilot. Finde jetzt heraus, wie viel du sparen kannst auf wechselpilot.com/echtgeldtv. Und dann kommen wir jetzt zum zweiten Faktor, den wir hier besprechen wollen, nämlich den qualitativen Faktor, der abgebildet wird im MSCI World Quality ETF, wo wir auch eine solche Auswertung haben, wo wir auch sehen, dass Nvidia beispielsweise auch in diesem Index an erster Stelle ist. Ja, sie wurde auch wieder heruntergewichtet, aber nach der Performance liegt es dann auch im Konzept. Und hier gibt es gleich 3 Kriterien, die genommen werden, um zu sagen, das ist eine Aktie, die vor einem qualitativen Hintergrund in ein solches Portfolio aufgenommen wird, in das 48 Aktien hinzugekommen sind, 51 Aktien wurden entfernt. Und wenn man sich mal diese 48 verglichen mit den 296 im alten Portfolio enthaltenen Titeln anguckt, dann kann man im Grunde genommen sagen, ein Sechstel ist es jetzt, was wir hier haben, bei Momentum, was über ein Drittel, hier also deutlich weniger als die Hälfte, die dann neu aufgebaut wird. Qualität ist dann eben etwas, was sich nicht so verändert und was an erster Stelle dann eben beurteilt wird nach Return on Equity, wo also nur dann auch das Eigenkapital genommen wird. Und weil da eben Fremdkapital nicht mehr dabei ist und man dadurch natürlich auch so ein paar Sachen machen könnte, die dann insbesondere stark verschuldete Unternehmen bevorzugen würde, geht man hier zusätzlich noch rein, dass man sich anguckt, wie sieht denn eigentlich die Verschuldung gegenüber dem Eigenkapital aus, nämlich Debt to Equity. Und hinzu kommt noch etwas, was mit dem schönen englischsprachigen Begriff Earnings Variability dargestellt wird, wobei es aber eigentlich darum geht, dass diese Variabilität möglichst gering ausfällt. Und gibt's doch dann ein besseres Wort für, Christian.
Ja, man könnte es auf Deutsch dann auch mit Gewinnstabilität übersetzen, also Unternehmen, die stetige Erträge liefern. Und ja, logisch, da ist man dann ebenfalls wieder bei Technologieunternehmen. Du hast eben gesagt, ja, Umschlag von 50 Titeln, das kann man wieder dann auf ein Sechstel sehen. Man kann auch das Volumen sich angucken, über den Daumen etwa 10% Umschlag hier. Die relevanten Zahlen dafür ändern sich eben nicht so schnell wie Kurse. Deswegen ist der World Quality deutlich träger. Und es gibt jetzt auch nicht so diese Poster-Themen wie bei Momentum, wo du sagen kannst, hey, Microsoft ist tatsächlich nicht mehr dabei, sondern ja, eine Apple ist hier dabei, eine Microsoft ist hier dabei, eine Broadcom ist mal rausgeflogen, während eine United Health und eine TJX neu drin sind. Das ist jetzt alles nicht so wahnsinnig auffällig. Aber wir haben einen anderen wichtigen Faktor, den man bei Quality unbedingt wissen sollte, denn das, was hier dem ETF unterliegt, ist nicht der reinrassige MSCI World Quality Index, sondern iShares verwendet den World Quality Sector Neutral Index. Das heißt nichts anderes, Sektorneutralität, als dass man die Branchengewichtung, egal welche Einzelaktien dahinter stehen, am MSCI World zu diesem Zeitpunkt ausrichtet. Und das heißt im Wesentlichen zweierlei. Erstens, es erklärt, warum, siehe am Anfang unsere Langfristbetrachtung, der Quality Index relativ eng am MSCI World ist, was die Zyklik angeht und eine recht konstante Outperformance aufweist, nicht diese Spitzen hat wie der Momentum Index. Und es erklärt zweitens, dass unter Umständen manche Sektoren unter ihren Möglichkeiten bleiben. Denn wenn man diese Restriktion der Sektorneutralität nicht hätte, sondern nur die Qualität der Aktien entscheiden lassen würde, dann wäre Technologie noch viel stärker präsent, nämlich nicht nur mit 25%, sondern mit 35%.
Und dass diese Sektorneutralität nicht unbedingt was Positives sein muss, sondern man durch ein gewisses Abweichen eben auch nochmal extra hätte profitieren können, sieht man hier. Ihr erinnert euch daran, als wir auf der Startgrafik auch diese Outperformance gegenüber dem MSCI World dargestellt haben. Und hier ist es jetzt ungefähr so, dass ohne diese Sektorneutralität die Quality-Strategie in etwa dort landen würde, wo über 25 Jahren auch Value gelandet ist. Wir aber hier eben die investierbare Variante haben, die bei knapp 700 Indexpunkten angekommen ist, also eine knappe Versiebenfachung hinbekommen hat und wir somit auf der ja etwas schwächeren Seite liegen. Und wo man dann eben auch noch sieht, dass sich insbesondere diese schlechtere Entwicklung gegenüber dem ohne Sektorneutralität ausgestatteten Konzept eben auch mal wieder so ab 2008 dann speziell gezeigt hat. So im Bereich 2007 wurde der Höhepunkt einer leichten Outperformance erreicht, wobei man hier auch mal sagen muss, in dem relativen Vergleich und in den relativen Bandbreiten, in denen wir uns hier so bewegen, ist das ein verhältnismäßig geringer Ausschlag, wobei ich den Röhl schon wieder mit dem Kopf wackeln sehe.
Ja, also wir gucken einfach mal nach dem Zeitpunkt, der relevant ist für Anleger, nämlich seit die ETFs am Markt sind. Ja, seit Start der ETFs hat man mit dem sektorneutralen Quality Factor 190% gemacht auf Indexbasis Net Total Return in Euro. Mit dem reinrassigen Quality Index ohne diese Sektorregel wären es 250% gewesen. Ja, also das macht halt schon etwas aus. Allerdings auf der anderen Seite, ne, hätte man natürlich einen noch größeren Tech-Klumpen und dann sehe ich natürlich schon vor mir den Kollegen Kramer. Was hätte er dann wieder gesagt? Hier Klumpen, US und Big Tech und noch mehr. Ja, so wäre es dann halt gekommen. Deswegen hat man sich im Rahmen einer gewissen Glättung eben dafür entschieden, die sektorneutrale Quality-Variante als ETF zu verbriefen mit 25% Tech statt 35% beim reinrassigen Quality-Index. Auch so hat der Quality-Index sicherlich seine Rolle hervorragend erfüllt. Wer den gekauft hat 2015, kann sehr zufrieden sein. Nicht zufrieden sein kann dagegen derjenige, der 2015 sich den Value Index reingelegt hat. Wir haben es eingangs schon gehabt. Value hat in den letzten Jahren deutlich schlechter abgeschnitten als der Gesamtmarkt, als die anderen Faktoren. Und daran kann sich durch den Markt vielleicht auch etwas ändern. Aber wodurch sich nichts ändern wird, ist rein durch das Rebalancing des Value Index. Denn da hat sich, Tobias, sehr, sehr wenig getan. Jetzt Ende Mai. Der Value Index ist traditionell eher träge und dieses Mal besonders. Umschlag nur so von den Werten, die wir sehen, weniger als 5%.
Genau, weniger als 5%, die jetzt quasi durch die Neugewichtung mit hinzugekommen sind und auch im Bereich von 10% der im Portfolio enthaltenen Aktien. Mathematisch korrekt kann man sogar sagen, jedes Mal weniger als 10%, denn 39 Aktien sind neu aufgenommen worden in einem Index, der jetzt aus 402 Unternehmen besteht. Und vorher war es eben ein Index, der aus 395 Unternehmen bestanden hat und aus dem 32 entfernt wurden. Also hier passiert relativ wenig, wobei es dann schon im Rahmen einer solchen niedrigen Bewegung zu ganz interessanten Bewegungen kommt, denn trotz der Herunterstufung der Gewichtung, die wir im IT-Sektor bei Momentum beispielsweise gesehen haben, ist es hier so, dass unter Value-Gesichtspunkten der Anteil um knappe 2% nach oben geht, von so im Bereich 23, wahrscheinlich niedrige 23, auf etwas höhere 24%. Und da sind wir dann eben bei knapp 2% Änderung nach oben. Und der Finanzsektor, den wir ja auch vorher gerade gesehen haben, dass er gestärkt wurde, der geht hier leicht zurück. Auch ganz spannend.
Was auch daran liegt, dass wir hier auch nicht ganz so enge, aber auch Vorgaben für Sektorneutralität haben. Darüber hinaus, wenn wir auf die Einzelwerte schauen, auf die Top 20, stellen wir fest, da gab es jetzt keine großen Neuaufnahmen, auch keine größeren Positionen, die rausgeschmissen wurden, was ein bisschen zu der Schlussfolgerung verleitet, nicht nur, dass Zahlen sich auch hier nicht großartig ändern, was Value ist, sondern dass das, was billig ist nach Definition, derzeit eben auch billig bleibt. Value hat eine schlechte Phase, zumindest wenn man Value so definiert, wie das hier bei diesem Index der Fall ist. Auch da haben wir wieder drei Faktoren, die in ein Scoring-Modell einfließen, nämlich das nach vorne gerichtete Kurs-Gewinn-Verhältnis, das historische Kurs-Buchwert-Verhältnis und das Verhältnis von Enterprise Value, also Börsenwert plus Schulden, zu Cashflow aus dem operativen Geschäft. Das sind die drei Faktoren und zumindest mit diesem letzten Faktor bringt man ja auch das Thema Verschuldung mit hinein. Wir haben ja viele Unternehmen an der Börse, die auf den ersten Blick sehr günstig bewertet sind, dann aber auf den zweiten Blick eine Erklärung liefern, weil man sieht, dass sie hochverschuldet sind und deswegen gerade in diesen Zeiten doch stark unter den Zinsen leiden.
Und vor diesem Hintergrund sind eben jetzt in den Top 5, also diesmal ist keine Alphabet dabei, da müssen wir diesmal nicht in irgendeiner Form durch die Liste gehen und forschen, ob die da irgendwo mit bei ist. Eine Cisco, eine Qualcomm, eine Intel, die wir kürzlich noch besprochen haben und dann auch im Echtgeld-TV-Depot belassen haben. Eine IBM, da bin ich mir gar nicht so sicher, ob wir die zwischenzeitlich mal drin hatten. Warren Buffett hatte sie auf jeden Fall mal so eine relativ kurze Phase mit in seinem Bestand, hat sich dann aber wieder davon getrennt. Und an fünfter Stelle ist Verizon Communications mit angebracht. Nicht ganz vergessen wollen wir an der Stelle auch mal, dass die CVS, die wir ja kürzlich aus dem Echtgeld-TV-Depot verkauft haben, wer das nochmal nachgucken will, guckt bitte in die Folge von vor einer Woche, ausgehend von dieser hier, mit 1,1% Gewichtung auch in der Value-Familie von MSCI für das zweite Quartal 2024 einen kleinen Platz gefunden hat.
Ja, und dass Value auch nicht alleine steht und dass Faktoren sich nicht ausschließen, teilweise überlappen, erkennt man beispielsweise an einer Novartis, die einerseits ein Value-Wert ist, andererseits aber auch ein Quality-Unternehmen darstellt. Davon gibt es mehrere. Bisweilen sind diese Überlappungen in Indizes auch noch grotesker. Was es hier gar nicht gibt, ist einen Growth-Faktor. Der wird hier in diesem Universum gar nicht handelbar gemacht, aber es gibt in den USA vom S&P 500 nicht nur eine Value-Ableitung, sondern auch eine Growth-Ableitung. Da geht es also rein um Wachstumskennzahlen. Und da hatten wir letztes Jahr mal die Situation, dass eine Microsoft und eine Amazon gleichzeitig sowohl Value als auch Growth waren. Auch das zeigt wieder, dass diese Faktoren nicht zuletzt auch aufgrund dieser kombinierten Scoring-Modelle komplexer zu erfassen, zu verstehen und nachzuvollziehen sind, als jetzt so ein simpler Index, der rein auf dem Börsenwert oder auf dem Gegenwert des handelbaren Streubesitzes basiert.
Und ansonsten fällt natürlich auch noch etwas auf, was hier eine relativ deutliche Abweichung vom normalen MSCI World darstellt, nämlich eine USA-Gewichtung unter 40%, die aktuell bei 38% liegt, und eine auch sehr, sehr hohe Japan-Gewichtung mit 23%. Und das gar nicht mehr so groß, aber immer noch so titulierte Großbritannien ist mit immerhin 10% Gewichtung auch mit dabei. Und das sind dann schon deutliche Abweichungen. Also auch wenn man es gegenüber beispielsweise der Momentum-Strategie mal vergleicht, da waren es in den USA 67%, in Japan sind da 15% gewesen, Großbritannien 2%. Also das sind dann schon deutliche Unterschiede, die sich hier darstellen. Und die haben dann übrigens auch eine Auswirkung, Christian, nämlich auf die Performance.
Ja, das ist ja so, ne? Also hast du zu wenig USA, hast du mit der Performance immer irgendwie ein Problem momentan. Deswegen, ich habe ja mit den USA nicht so das Problem, aber mir ist natürlich völlig klar, dass die Gewichtungen in diesem Value-Index dein Herz höher schlagen lassen. Ja, und
ich mag den.
Ja, du bist. Ja, ich weiß. Das kann ich mir lebhaft vorstellen, aber so ein Value-Index hat ja auch so ein paar Probleme. Ein Problem ist, wenn ein Unternehmen das Value ist, das günstig bewertet ist, dann mal richtig durchstartet an der Börse, wieder Bewertung bekommt, ist man mit dem Value-Index daran nur zu einem gewissen Teil, nämlich auf dem ersten Teil der Wegstrecke beteiligt. Wenn es dann irgendwann zu gut läuft, ja, dann ist es wieder relativ zu den anderen zu teuer und fällt raus. Auch das wiederum ein Argument dafür, sich nicht einen einzigen Faktor reinzulegen, sondern die Faktoren gebündelt zu betrachten, denn wer aus dem Value richtig nach vorne geht, der entwickelt sich vielleicht zum Qualitätswert, kommt in die Quality rein, aber wird auf jeden Fall Momentum entfesseln und passt deswegen auch in den Momentum-Index. Und dafür gibt es ja nun auch ein sehr prominentes Beispiel, nämlich Meta, ehemals Facebook, war vor 15 Monaten ganz klar in allen Indizes Value mit dieser niedrigen Bewertung, ist dann kometenhaft wieder durchgestiegen, also eine Wiederauferstehung gefeiert sozusagen. Nur im Value-Index hatte man davon nicht allzu viel. Das bleibt ein systematisches Thema. Ein anderes Thema hat man schon angegangen, denn auch das, was wir hier als ETF im Value-Kleid geliefert bekommen, ist nicht der rein rassige MSCI World Value, sondern es ist der Enhanced Value Index. Und was ist Enhanced? Ja, ein wesentlicher Unterschied ist das dritte Kriterium. Kursbuchwertverhältnis und Kursgewinnverhältnis waren gesetzt, aber bei der Ursprungsvariante des Value Index war das dritte Kriterium die Dividendenrendite. Haben wir ja oft drüber gesprochen hier, dass die häufig eher ein Warnsignal als ein Qualitätsmerkmal oder ein Bewertungsmerkmal ist. Und die hat man dann eben ausgetauscht durch das Verhältnis zwischen Enterprise Value und Cash from Operation. Und da muss man sagen, anders als bei Quality, das hat sich richtig gelohnt, zumindest in der Rückschau hier diese Enhanced-Variante zu nehmen, denn Enhanced hat über die Zeit deutlich besser abgeschnitten als der reinrassige Value-Index, auch wenn der Vorsprung im Wesentlichen, auch hier wieder ein bisschen Data-Mining bleibt immer haften, auch wenn hier wieder der Vorsprung im Wesentlichen aus der Finanzkrise resultiert und der Zeit davor.
Aber man sieht daran vor allen Dingen, dass das alles seine Zeit hat. Value Investing hatte seine Zeit, hat sie im Moment nicht. Aber wir haben ja auch immer dieses Thema, Wertentwicklung aus der Vergangenheit sagen nichts über die Zukunft aus. So, das, was im Grunde genommen in jedem Disclaimer dann auch immer wieder drin steht, gilt natürlich auch hier bei den Charts, die wir hier einblenden. Und deswegen kommen wir ja jetzt nach der eben schon so ganz vorsichtig in den Raum gestellten Überleitung von Christian genau dahin, wo wir hin wollten. Wir wollen euch nämlich ein Drei-Faktor-Portfolio vorstellen, wo Momentum, wo Qualität und wo Value mit enthalten ist. Und so sieht das Ganze aus und es funktioniert nach einem sehr, sehr simplen Verfahren, nämlich erstens Gleichgewichtung zum Start und dann erstmal gar nichts machen. Es sei denn, diese Gleichgewichtung weicht um mehr als 10 Prozentpunkte vom Startwert ab. Heißt, am Anfang haben wir drei Indexkonzepte, also drei Indizes, also drei ETFs in einem solchen Portfolio. Das heißt, jeder ETF ist mit 33% gewichtet. Und wenn jetzt einer über 43 oder unter 23 fällt, dann ist es an der Zeit, aktiv zu werden. Und das ist in den letzten 25 Jahren wie oft passiert? Denkt kurz drüber nach. Was glaubt ihr? Was habt ihr für ein Bauchgefühl? Wie oft das passiert ist? Und die Auflösung kommt in 5 Sekunden von Christian, der jetzt dran ist.
Ja, es gab in der Tat nur 2 Transaktionen, nämlich zunächst im August 2003, also relativ früh nach dem Start, aber nachdem die Dotcom-Blase geplatzt war und Value durch die Decke schoss, war Value zu groß geworden. Und im Mai 2020, als insbesondere Value kräftig abgebrezelt war, war Momentum dann zu groß geworden. Das heißt, man hätte also nur 2-mal nachjustieren müssen in insgesamt fast 25 Jahren. Und das ist also überschaubar vom Rebalancing-Aufwand. Ansonsten lässt man es einfach laufen. Tja, seit 1999 bombastische Outperformance. Ja. MSCI World verfünffacht, diese Drei-Faktor-Strategie verachtfacht. Aber auch hier wollen wir uns nichts vormachen und wieder, wie immer, auf die relative Performance schauen und feststellen, im Wesentlichen resultiert diese bombastische Outperformance aus der Zeit vor der Finanzkrise. Seitdem hat das Drei-Faktor-Portfolio mit dem MSCI World tendenziell Schritt gehalten. Zuletzt sogar war es ein bisschen schwächer. Man muss allerdings da auch zugeben, dass die Benchmark der MSCI World ja auch über diese Zeit immer stärker geworden ist, eben weil Qualitätswerte und Momentumwerte, namentlich die Tech-Werte, einen immer größeren Einfluss auf den Index bekommen haben. Deswegen war es für ein aus 3 Faktoren bestehendes Konzept extrem schwierig in den letzten Jahren, das zu übertrumpfen, zumal eben Value wirklich doch sehr, sehr weit hinterherhinkt und Momentum und Quality in Summe eben nicht in der Lage waren, das zu kompensieren. Und wer eine solche Drei-Faktor-Strategie 2015 begonnen hat, als die ETFs dann wirklich am Markt waren, als man nicht rumrechnen musste, sondern in freier Wildbahn die Produkte hatte, ja, der hat heute so abgeschnitten wie der Markt, wenn man berücksichtigt, dass die Faktor-ETFs leicht höhere Gebühren haben als ein MSCI World, sogar auch ein bisschen schlechter, was zu einer grundsätzlichen Frage überleitet, Tobias, die wir ja auch mal erörtern müssen. Braucht man eigentlich diese Faktoren überhaupt? Braucht man diese Unterscheidung nach Renditetreibern? Egal, ob man sich einen Einzelnen raussucht oder ob man jetzt so ein Drei-Faktor-Portfolio macht, kann man es nicht deiner Meinung nach viel einfacher machen? Reicht nicht auch der MSCI World? Gut, bei dir weiß ich jetzt, du sagst so, nee, der reicht schon allein deswegen nicht, weil USA-Klumpen, Big-Tech-Klumpen. Aber lass den Bias mal raus und generell, braucht man die Faktoren deiner Meinung nach überhaupt?
Ich finde es super. Denn wollen wir doch mal eins nicht vergessen. Diese Grafik, die wir hier im Blick haben, also die Grafik, die von 2009 im Grunde einen Gleichlauf bei der Performance anzeigt und signalisiert, es gibt keine relative Performance, es gibt keine Outperformance dieses Drei-Faktor-Portfolios. Das kann man ja auch positiv formulieren. Die zuvor aufgebaute Outperformance aus den 10er-Jahren, die wurde gesichert. Die wurde gesichert und hat hier zur Konsequenz, dass man eben im Jahr 2009, als im März 2009 die Tiefpunkte der zweiten Negativwelle infolge der geplatzten Immobilienblase in den USA erreicht wurden, dass die Sachen hier gedreht haben. Das Faktorportfolio hätte bei knapp über 100 Indexpunkten, also bei knapp oberhalb des Ausgangswertes aus 1999 gestartet und wäre auf über 800 gestiegen. Ja, und der MSCI World, der hätte ungefähr, wenn ich das hier so sehe, bei 75-80% seines Anfangswertes gelegen und ist dann eben auf über 500 gestiegen. Alles in Ordnung. Und wir sehen hier eine Sicherung des Ganzen und von daher sieht man zumindest, dass in einer bestimmten Phase, die wir jetzt ja auch schon des Öfteren hatten, nämlich in diesen 10er-Jahren, insbesondere getrieben durch Value, es dann eben diese Outperformance gegeben hat und in den 10er-Jahren, in den frühen 20er-Jahren zumindest eine Neutralität da war. Und wenn wir jetzt eben einfach mal zum Ende dieses Teils realisieren, dass wir damit in einer Generation eine sehr, sehr ordentliche Outperformance haben, also ich finde, das ist ein relativ kräftiges Argument dafür, dass man in der Tat mit diesen drei Faktoren einen sehr, sehr einfachen, transaktionsarmen Ansatz hat, um sein Vermögen anzulegen.
Also mir war jetzt da ein bisschen viel Performance und Outperformance und Underperformance. Ja, ich bin ja jetzt nicht so ein Mensch, so ein Zahlenmensch, sondern ich bin ja eher so ein bisschen gefühlig. Ja, und ich glaube ja auch, dass Gefühl ein sehr, sehr wichtiger Punkt ist. Man muss sich mit dem, was man da im Portfolio hat, was ja dann die Anlage dessen ist, was man als Arbeitsleistung in Geld umgewandelt hat und gespart hat. Man muss sich da mit wohlfühlen. Und das ist dann auch eine Grundsatzfrage, gerade wenn wir nicht auf einen Faktor schauen, sondern auf das Drei-Faktor-Portfolio. Die Grundsatzfrage, die ich mir als Anleger beantworten muss, ist, will ich Aktien haben, die gewisse Qualitäten haben, die gewisse Merkmale haben? Sprich, will ich dann andererseits auch Aktien, die weder ein ordentliches Momentum haben, noch ordentliche Qualität haben, noch billig sind. Will ich diese Luschen ausschließen mit einem solchen schematischen Ansatz? Traue ich dem das zu und fühle ich mich damit besser? Habe ich damit mehr Loyalität zu meinem Portfolio? Oder will ich einfach den breiten Markt haben, den MSCI World, wo ich ja auch einen Faktor habe, der entscheidet, und da ist es die Größe. Der ist gewichtet nach Börsenwert und je mehr Börsenwert ein Unternehmen gewinnt, umso stärker ist es in meinem Index, damit auch in meinem ETF und auch in meinem Portfolio. Also insofern ist auch diese Entscheidung letztendlich eine Faktorentscheidung. Will ich spezielle Merkmale haben? die irgendwelche, in Anführungszeichen, Qualitäten bedeuten, oder will ich einfach den breiten Markt haben? Womit fühle ich mich wohler? Das ist für mich eine der zentralen Fragen, wenn es darum geht, nehme ich ein Drei-Faktor-Portfolio oder nehme ich einfach den MSCI World als Basisinvestment. Davon ab kann man natürlich, wenn man ein eher defensives, value-lastiges, dividendenlastiges Portfolio hat und man möchte sagen, naja, ich möchte da mal ein bisschen Schmackes noch reinbringen, kann man so ein Momentum durchaus als Additiv nehmen. Oder man kann sich auch sagen, tja, also MSCI World finde ich gut, aber boah, die ganzen Luschen, die will ich rausnehmen. Ich nehme mir nur die Quality. Und du würdest dann halt sagen, okay, ich nehme mir nur die günstig bewerteten.
Also beziehungsweise dieser Dreieransatz, der ist ja eben genau die Stärke. Und also für mich ist dieses Thema Wohlfühlen eben eine elementare Selbstverständlichkeit. Also dass ich mich mit einer Wertpapieranlage in dem Moment, wo ich sie tätige und in dem Moment, wo ich sie auch über so einen langen Zeitraum durchhalte, wohlfühle und auch wohlfühlen muss, das ist für mich ja vollkommen klar. Das würde ich gar nicht extra anfinden. Mir geht es wirklich um den Ansatz hier, den finde ich eben sehr angenehm, weil er eben drei über eine Investmentgeneration Outperformance generierende Strategien kombiniert und damit eben im Gegensatz zu der Value-Strategie, die mit einer starken Outperformance startet, aber dann naja, so ein bisschen als Tiger gestartet und als etwas durchnässter Bettvorleger dann landet, so rausgelaufen ist, dass man, wenn man beispielsweise das zweite Jahrzehnt damit durchgehalten hat, nicht so happy ist. Vor dem Hintergrund finde ich es hier einfach ganz schön, weil man eben diese Outperformance sichert.
Wir müssen eigentlich einen Videotitel machen, Value, der durchnässte Bettvorleger. Weißt du, das wäre mal Clickbait der anderen Art. Aber damit sind wir eigentlich durch, ne? Mit unseren drei Primärfaktoren. Aber einen haben wir ja noch. Small Cap haben wir gesagt, Mid Cap machen wir in einer separaten Sendung. Aber wir müssen sprechen über diesen Sonderfall. Wir müssen sprechen über Minimum Volatility. Die Faktoren, über die wir gesprochen haben, Value, Quality, Momentum, basieren am Ende auf einem Ranking. Das ist hochkomplex, aber am Ende steht ein Scoring, das Ganze absteigend sortieren und die besten Aktien sind dann die nächsten 6 Monate drin mit irgendwelchen Buffer- und Sektorneutralitätsregeln. Einfach ein Ranking. Man ordnet Aktien bestimmte Merkmale, Eigenschaften zu. Minimum Volatility in der Form, wie es die iShares ETFs und die anderen ETFs mit diesem Namen wiedergeben, ist etwas völlig anderes, sondern wir haben es da zu tun mit dem Blick auf das gesamte Portfolio. Es wird nämlich eine Simulation durchgeführt mit Millionen, Milliarden von Möglichkeiten, die man aus den über 1000 Aktien im MSCI World machen kann. Welches Portfolio hätte in der Vergangenheit, also retrospektiv, das geringste Risiko aufgewiesen, also die geringste Varianz, um das statistisch mal zu messen. Ein Ansatz, der für den Harry Markowitz, mittlerweile verstorbener Nobelpreisträger, jahrzehntelang schon gewürdigt wurde, nämlich, dass man durch die Zusammenballung systematisch verschiedener Aktien, die teilweise durchaus riskant sein können, das Gesamtportfolio senken kann. Und genau diesen Zweck erfüllt die Simulation. Es kommt also nicht auf die einzelne Aktie an, sondern auf das, was die Gesamtheit der ausgewählten Aktien am Ende macht.
Ja, habe ich keinen Bock drauf. Also das ist genau wieder dieses Thema. Jetzt kommen die Nobelpreisträger. Das Schöne daran ist, wenn wir uns die Wertentwicklung angucken, die ja Anfang 99 beginnt, sind wir lustigerweise kurz nach dem Zeitraum, wo zwei andere Nobelpreisträger mit einem Investmentvehikel namens Long-Term Capital Management, auch bekannt unter dem Kürzel LTCM, eine ganz tolle Idee hatten und damit grandios selber vor die Wand gefahren sind und das Weltfinanzsystem auch kurz vor die Wand gebracht haben. Myron Scholes und Robert Merton waren die beiden. Markowitz, klar, ist ein anderer Ansatz. Ich will das auch nicht so darstellen, dass
jetzt bist du aber sehr populistisch. Also sowas wäre doch sein. Das muss auch mal sein.
Muss auch mal ein bisschen knallen. Nein, ich mag's nicht. Es ist mir komplett, also es ist mir wirklich viel zu verkopft. Und dieses ganze Gedöns, also auch die Beschreibung in der Broschüre ist mir also ich muss auch sagen, ich weiß nicht besonders gut. Grüße gehen raus an Tim Wege, wegen dem ich Statistik 2 bestanden habe, der mich da vor der Klausur nochmal ordentlich in die Mangel genommen hat. Das ist sowas.
Also das kannst du nicht mal mit Statistik 2 und diesen erfolgreich
das kommt ja hinzu.
Absolvierten Schein zu Fuß rechnen. Dafür brauchst du dann halt schon einen Computer. Denn also diese Simulation setzt ja nicht einfach nur irgendwelche Aktienportfolios zusammen und guckt, welches hat denn die geringste Volatilität, sondern es gibt auch noch eine ganze Reihe von Constraints, also von Einschränkungen. Etwa das maximale Gewicht, 1,5% bei einzelnen Aktien. Dann die Ländergewichte und die Sektorgewichte sollen nicht mehr als 5 Prozentpunkte nach oben oder nach unten abweichen vom Gewicht im MSCI. Und ganz entscheidend, die Umschlagsquote soll an einem Stichtag nicht mehr als 10% sein. Du kriegst also nicht das zu diesem Zeitpunkt optimale Minimum-Varianz-Portfolio geliefert, sondern du kriegst das Minimum-Varianz-Portfolio geliefert, was basierend auf dem Portfolio von davor mit relativ geringem Umschichtungsaufwand die niedrigste Volatilität hat. Das ist schon etwas, wo man sagen kann, ja, da knirscht es, ist aber auch verständlich. Weil wenn man solche Simulationen auch mal mit nur 40 oder 50 Aktien durchgetestet hat, dann stellt man fest, sofern man das nicht eingrenzt, ist der Umschlag hinterher bei 50, 70 oder 90% und auf einen Tag dann einen ETF nahezu komplett zu drehen, das ist weder im Interesse des Emittenten und schon gar nicht im Interesse des Anlegers. Insofern ja, es ist hier ein Kompromiss. Es ist ein Kompromiss, der in der Vergangenheit immer dann sehr gut funktioniert hat, sprich Überrenditen zum MSCI World geliefert hat, wenn wir längere Krisensituationen hatten. Relative Performance, wenn wir da drauf schauen, stellen wir fest, immer so Spitzen 2000 bis 2003, 2008, 2009, 2011, dann 2016. Aber, und das ist halt die Geschichte, wo es eben nun zusammenläuft, wo Überrendite von 20 Jahren jetzt relativ schnell verloren gegangen ist. Seit der Corona-Krise kommt dieses Konzept nicht mehr so recht in die Pötte. Kurz nach dem Corona-Crash ging es lange Zeit wirklich auch nur seitwärts. Ne? Einen Abschwung hat man relativ stark mitgemacht. Danach diese Erholung ist vorbeigegangen und der Performance-Aufbau aus den vergangenen Jahren ist sukzessive in Performance-Abbau gegangen. Und man muss leider konstatieren, dieser Diversifikationseffekt macht sich in den Märkten, die wir momentan haben, nicht bemerkbar. Und man braucht halt schon sehr viel Vertrauen zu dieser wissenschaftlich basierten Strategie, um diese Intransparenz zu überbrücken und das als Element ins Portfolio zu bringen. Was man unterm Strich für die 25 Jahre auf jeden Fall festhalten kann, dass die Wertentwicklung des Gesamtindex mit deutlich geringerer Schwankung eingehalten wurde. Und immer dann, wenn es wirklich längere Zeit schwierig wurde, hat Minimum Volatility funktioniert.
Ja, und ich merke, die Grafik mit diesen Ausschlägen verleidet es mir, die Komplexität verleidet es mir. Ich merke, das kommt einigermaßen selten vor, dass ich dir bei dem Teil nicht mal gerne zugehört habe, bei dem, was jetzt alles gekommen ist. Das kommt, also ich mag den Ansatz nicht und ich, also für das, was da am Ende bei rauskommt, muss ich auch sagen, wozu den Rempel, könnte man denken. Das Interessante ist, wir haben ja jetzt hier die Weltbrille auf und wir machen jetzt noch, wir überziehen jetzt ein bisschen, aber versprochen, wir bleiben unter den 90 Minuten, auf die ihr möglicherweise jetzt schon alle wartet, denn wir fangen ja an, dieses Video auszustrahlen am Freitag um 18 Uhr, das heißt, die Europameisterschaft geht's los, also von daher, wenn ihr es vor 21 Uhr jetzt guckt, ich glaube, da geht das Spiel los, vielleicht auch 20 Uhr, weiß ich gar nicht so genau, da ist es eben so, dass wir jetzt genau den Blick von einer Weltmeisterschaft auch zu einer Europameisterschaft machen. Und da ist dann schon ganz spannend, dass auf einmal dieses Konzept zumindest mal merklich besser aussieht, als es eben auf der Weltebene ausgesehen hat.
Ja, in Europa haben wir von der Zyklik her dieselben Themen. Also auch dann, wenn es an den Märkten längere Zeit mal kritisch wird, spielt das Minimum Varianz Portfolio, genannt Minimum Volatility Index, seine Stärke aus. Aber unterm Strich ist halt der Vorsprung, der zum großen Teil ja auch aus der Zeit der Finanzkrise und der Dotcom-Bubble resultiert, noch weitaus größer erhalten, als das jetzt beim Weltindex war. Der europäische Aktienmarkt ist halt nicht so breit. Der europäische Aktienmarkt hat nicht diese Tech-Stars, die wir in den USA und damit auch im MSCI World haben. Und deswegen wirken die Faktoren hier momentan in der Performance eben ein bisschen anders. Aber wer ein systematisches Problem mit diesem intransparenten Simulationsansatz hat, der wird das auch in Europa dann logischerweise nicht machen, denn da sind wir wieder beim Thema Wohlfühlen.
Vor allen Dingen, weil wir ja auch an dem Punkt sind, dass wir ja vorher darüber gesprochen haben, dass es ja da einen Ansatz gibt, den ich ganz gut finde. Das heißt, wir gucken zunächst mal, bevor wir im Übrigen, bevor ihr euch die Unterlagen zu Gemüte führt, wo das Ganze, was wir eben zur Welt gemacht haben, mit diesen Erklärungen, wie das eigentlich im Momentum aussieht, wie das im Qualitätssegment aussieht und wie das auch im Value-Segment aussieht. All das habt ihr in den Unterlagen auch für Europa. Also wir könnten darauf eingehen, dass British American Tobacco die Top-Aktie im Value-ETF ist, dass ASML mit 6,4% im Moment bei Quality gewichtet ist, und im Übrigen auch mit 5,1% im Momentum. Also da haben wir eine, da ist die Top-Aktie dieser Titel.
Und dass im Momentum beispielsweise das Thema Automatisierung momentan stark gespielt wird. Ja, man tut ja bisweilen so, als wenn wir hier in Europa immer wie die Affen auf dem Baum hocken würden und in Technologiethemen gar nichts auf die Kette kriegen. So schlimm ist es nun auch nicht. Gerade was Automatisierung, digitale Fabrik angeht, haben wir großartige Unternehmen, Schneider aus Frankreich, ABB, eine Siemens, und die drei, die sind jetzt auch im Europe Momentum mit dabei, mit insgesamt rund 10% Gewichtung sogar, werden halt als Industrie klassifiziert. Aber wenn man sich anschaut, was die für Projekte machen, ist auch das eine Form von Hochtechnologie, nur eben nicht IT.
Und wenn man sich dann anguckt, wie diese Indizes gelaufen sind, auch da wieder seit 99, dann sieht man, dass sich der Momentum-Faktor seit 1999 versiebeneinhalbfacht hat, dass Value sich mehr als verfünffacht hat und dass Quality sich mehr als vervierenhalbfacht hat. Und wenn man sich sagt, dann ja, die Werte sind aber ganz schön schwach, ja, aber die werden noch unterboten vom MSCI Europe selber. Der hat sich nämlich nur in Anführungsstrichen verdreieinhalbfacht. Und deswegen ist hier dieses Spiel der Faktoren in Europa auch ein ganz wichtiges, wobei wir auch hier wieder, Christian, relative Performances haben, wo wir eine Wiederholung, sagen wir mal, der abfallenden Value-Dynamik sehen. Denn Value ist auch hier bis quasi zur Finanzkrise gut gelaufen und hat da seitdem ungefähr, naja, was ist es, ein Drittel seiner Outperformance abgegeben. Was aber weniger ist als im Weltbereich.
Genau, es ist, die Bewegungen sind nicht so krass bei Value, aber auch bei in Europa ist es ja sowieso immer so wie so eine Gebetsmühle, die immer wieder gedreht wird. Ja, Europa ist aber billig und Value-Aktien besonders. Und dieses Jahr kommen sie und dieses Jahr kommen sie und dieses Jahr kommen sie, ja. Und da ist ja sehr, sehr wenig gekommen, abgesehen von dieser kurzen Phase des Reopenings nach Corona, wo man dann gesagt hat, na, jetzt können wir die Value-Aktien mal ein bisschen in den Himmel heben. Aber seitdem läuft das alles wieder parallel. Auch in Europa sehr, sehr deutliche, aber auch volatile Überrendite bei Momentum, bei Qualität. Kontinuierlich bergauf. Die letzten 2-3 Jahre waren für Qualität nicht so erfreulich, mit im Vergleich immer zum MSCI Europe absolut hingegen schon. was auch wieder ein Thema der Sektorneutralität logischerweise ist, weil man dadurch recht eng am MSCI Europe sein muss und Qualitätswerte als solche reinnimmt, die es vielleicht in einem reinrassigen Konzept gar nicht wären, so dass man da auch immer so ein bisschen Bodensatz mit reinkommt, ist vielleicht auch nicht unbedingt ein glücklicher Ansatz. Wenn man sich einen davon rausnehmen sollte, wäre das für mich ganz klar der Momentum-Ansatz, gerade weil wir am europäischen Aktienmarkt nicht diese sektorale Klumpenbildung haben und man dem Momentum-Ansatz ein bisschen mehr Möglichkeiten geben kann, abseits von Technologie sich zu entfalten. Und das hat ja sehr, sehr gut funktioniert. Nicht nur ab 1999 in der Statistik, sondern auch in freier Wildbahn. Sprich, wenn wir auf die Indizes ab 2015 gucken, seit die ETFs dann verfügbar waren. Das ist schon signifikant, wenn wir sehen, dass wir irgendwie so ein Plus von 90% im MSCI Europe hatten, aber ein Plus von 130% im Momentum. Es bewegt sich halt insgesamt auf deutlich niedrigerem Niveau als die von der Performance in den USA entscheidend beeinflussten Zuwächse bei den MSCI-Weltindizes.
Ja, und auch wenn man nochmal sich die relative Performance seit 1999 anguckt, man sieht im Grunde genommen, dass auch über das Thema eines 5-Jahres-Zeitraums es in der Regel so aussieht, als wenn dieser relative Performance-Unterschied dann ein Stück höher ist, als er 5 Jahre zuvor war. Und das spricht im Grunde genommen auch hier für die Momentum-Strategie, dass sie eben über eine Generation hinweg auch in mittelfristigen Zeiteinheiten vernünftig funktioniert hat. Und das alles wollen wir jetzt auch nochmal aufnehmen, dass wir ja auch auf der 5-Jahres-Ebene sehen, dass zumindest Momentum und Quality funktioniert haben, Value eine leichte Underperformance abgeliefert hat. Auch da wollen wir das Ganze uns nochmal anschauen, so wie wir es eben schon für die Welt gemacht haben, auch für ein MSCI Europe 3-Faktor-Portfolio. Und da haben wir wieder das Thema, dass wir sowohl in der ersten Krise die Anfang 2003 mit den Tiefpunkten an den Börsen geendet hat, mit einer minimalen Outperformance, die relativ schmal aussieht, aber schon mal ein Grundstock quasi für einen Vorsprungsausbau legt, der dann Anfang 2007 einigermaßen kräftig ist, bis Anfang 2009 wiederum zusammenstößt. Aber wenn man sich dann diese relative Kurve oder diese relative Entwicklung anguckt, dann sieht es quasi wie eine sich abschwächende Outperformance aus, die aber auch nach 2009 weiter zugelegt hat. Also da ist es im Gegensatz zur Welt nicht zu einer Stagnation gekommen, sondern da ist diese relative Performance von den 150 Punkten dann eben bis auf 175 aktuell in etwa gestiegen. Heißt, wir haben auch in den letzten 10, 15 Jahren eine Outperformance von dem Drei-Faktor-Portfolio gesehen. Nicht unbedingt viel, aber auch da nochmal der Blick auf die quasi dann absolute Wertentwicklung, wo man eben beim MSCI Europe bei den vorhin schon angesprochenen 350 Punkten, Indexpunkten, die wir hier kalkulieren, steht. Und beim MSCI Europe 3-Faktor-Portfolio bei 600 Punkten. Und ob ihr am Ende aus 100.000 Euro 600.000 gemacht habt oder 350.000 Euro, das ist ein Unterschied.
Ja, das ist ein Unterschied und es macht auch einen Unterschied, ob ich einen Aktienmarkt habe, der von den Größenverhältnissen etwas gleicher verteilt ist, als es jetzt in den USA der Fall ist, die ja ganz entscheidend den MSCI World und das MSCI World Universum beeinflussen. Und diese Klumpen, die beeinflussen halt den Maßstab, den MSCI World, so stark, dass die Faktoren dagegen bisweilen richtig schlapp aussehen. Das ist in Europa nicht so. Europa ist insgesamt eher schlapp. Aber das Fass wollen wir jetzt an dieser Stelle nicht noch aufmachen. Und damit müssen wir sagen, Tobias, also wir wir sind durch, ne? Und das schon nach einer Stunde und 15 Minuten, ja? Also, ich meine, du hast eben dieses Wort überziehen gebraucht und da habe ich überlegt, wann habe ich zum letzten Mal eigentlich dieses Laufband gesehen im Fernsehen? Die nachfolgenden Sendungen verschieben sich um 15 Minuten.
Wann hast du zum letzten Mal Fernsehen geguckt?
Das war Champions League Finale, habe ich geguckt, ja. Und Testspiel. Das letzte Mal war das Testspiel gegen Griechenland, 2-1, ja. Und mein Sohn ist 5 Minuten vorm Ende eingeschlafen, hat also das schöne Tor von Pascal Groß nicht mitbekommen, ist eingeschlafen im Glauben, wir hätten nur unentschieden gespielt und war sehr, sehr froh, als ich ihn morgens mit der Nachricht weckte, dass Deutschland doch gewonnen hat. Dann hat er sofort stolz sein Trikot angezogen. Ja, also wir haben nicht großartig überzogen, aber die Nachspielzeit ist jetzt eure Zeit. Schreibt uns, wie ihr die Faktoren seht. Braucht man die Faktoren oder ist das alles ein bisschen zu speziell? Meint ihr, der MSCI World, der reicht doch auch. Und wenn ihr schon am Kommentieren seid, gebt uns gerne ein paar Anregungen, wie ihr euch denn so Teil 2 der Faktor-Update-Sendung vorstellt, wenn es nämlich um den Size-Faktor geht, also um Small-Caps und Mid-Caps. Natürlich gucken wir auch da wieder auf die Welt und auf Europa, aber vielleicht habt ihr ja noch ein paar andere Themen. USA vielleicht auch Japan, vielleicht auch Emerging Markets, Small Caps oder Emerging Markets.
Vielleicht auch, welcher Faktor euch am besten gefallen hat. Ja, welcher Faktor von den dreien euch am besten gefallen hat und wo ihr möglicherweise auch bei den Aktien einen kleinen Deep Dive haben wollt. Also wir werden da nicht alle 20 besprechen, aber ich fand ja den Value-Teil schon sehr spannend.
Ja, das ist schön, dass du das nochmal erwähnst. Und ich glaube, keiner der Zuschauer hätte das ansonsten gemerkt, dass du den Value-Teil spannend fandst. Sag mal, wie fandst du eigentlich den Value-Teil? Nein, Scherz beiseite, das war's jetzt wirklich. Wie üblich wünschen wir euch, bleibt gesund, bleibt investiert und bleibt uns gewogen. Für heute, tschüss aus Berlin, bis nächste Woche.